Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkat.
Hallo Freunde, hier ist der DocPod mit Doc Pablo.
Und Doc Falk, hi.
Hi, wir hoffen, ihr habt tolle Ostern gehabt. Pablo, wie waren deine?
Ja, wir hoffen es auch. Ja, wir sind noch mittendrin. Also ich steck noch hier im Osterfieber. Und muss mich noch erholen von dem Konsum diverser Früchte aus dem Paradies in Form von flachen Teigwaren mit Belege und belegten verschiedenen bunten Dingen und Bistecca, also unglaublich klasse Nahrungsmittel hier, Fleisch,
Wo Worten, bist du denn?
Pizzen, Salaten.
Wo bist du denn? Also Früchte aus dem Paradies klingt ja eher wie, keine Ahnung, Mallorca oder Lorette Mar.
Nee, also wir sind in Südtirol und haben wir ein schönes Plätzchen entdeckt und machen hier echt die Sachen, die man hier so macht, also wandern und relaxen und essen.
Schön, schön, schön. Das freut mich für dich. Ich hatte Dienst über Ostern und zwar irgendwie fast durchgehend. Das habe ich mir selber so ausgesucht, aber naja, klar, entsprechend bin ich eifersüchtig auf dich.
Naja, aber du bist ja auch ein bisschen, was das betrifft, extrem engagiert und schmeiß dich immer in die Dienste rein, was ich bewundere.
Von
aber du bist ja noch jung.
Ja, du nicht. Pablo, diese Woche wollen wir in unserem DocPod, der wie immer gesponsert wurde vom Medic Center in Nürnberg, wofür wir uns recht herzlich bedanken wollen, über ein Thema reden, was uns per Instagram, der DocPod, zugetragen wurde. Und das finde ich super, weil die Leute mit uns über Instagram kommunizieren und uns bitten, Themen zu besprechen, die sie interessieren. Das finde ich wirklich, wie findest du das, Pablo? Ich finde das klasse.
Ja, ich finde das auch klasse. Ich finde das super. Ich bin ja jetzt nicht so ein Instagram, wie soll ich sagen, Nerd oder Fanatiker. Aber ich finde es toll, dass Menschen das nutzen und vor allem auch junge Menschen das nutzen, mit uns zu kommunizieren. Das finde ich sehr wichtig und ist ein guter Kanal.
Ich möchte in diesem Zusammenhang gerne mal auf den DocPod Instagram, aber auch YouTube-Kanal hinweisen. Da haben wir diese Woche ein Video oder eine Meinungsbildung zum Thema Impfgegner reingestellt, die schon relativ häufig geklickt wurde. Pablo, da hört man mich, wie ich über Impfen spreche. Du hast es vorher nicht gehört. Ich hoffe, du kannst das teilen, was ich da so erzählt habe.
Ich muss gestehen, ich bin sowas von im Urlaub, dass ich Detox-Zeit habe.
Du hast den Beitrag geteilt, Pablo.
Ich weiß, aber das mache ich, weil ich dir vertraue, mein Lieber.
Aha, also schaut mal auf YouTube, der DocPod-Kanal. Da versorgen wir euch auch wöchentlich mit neuen Videos. Immer Donnerstag, so gegen 19 Uhr, kommt ein neues Video raus. In den Bereichen Medizin und wer mich ein bisschen kennt, der weiß ja, dass ich da unglaublichen Spaß dran habe, diese Videos zu drehen. Und ich glaube, wir wären besser in der Qualität, oder Pablo?
Ja, abgesehen davon, dass die Ausstattung und die Ausrüstung immer größer wird und wächst, mit der du diese tollen Videos machst, sind wir immer professioneller und klarer in unserer Message, pointierter. Das ist auch gut. Das ist ein Qualitätszuwachs und es macht wirklich Spaß, das zu machen und auf den Punkt hinzuarbeiten und dir auch dabei zuzuschauen, wie du das machst.
Ja, das glaube ich. pass auf, Pablo. Arthur Schwarz hat geschrieben: Hallo DocPod-Team, besten Dank für euren Podcast. Ich verfolge die Folgen immer mit großem Interesse während des Sports. Aha, gute Idee. Vielleicht habt ihr ja Lust, über Betäubungsmittel zu sprechen. Insbesondere die Wirkung auf den heranwachsenden Körper scheint vielen gar nicht bewusst zu sein. Weiterhin würde mich das Thema Muskelaufbau sowie Steroide interessieren. Was machen Steroide mit dem Körper und wie geht gesunder Muskelaufbau? Vielleicht passt ja etwas in euer Konzept. Liebe Grüße aus, pass auf, Köln.
Ja.
Aus Wahnsinn. Köln werden wir gehört.
Ja. toll. Grüße nach Köln.
Grüße nach Köln und an den Rest der Welt, der uns wöchentlich hört, verbunden mit einem Dankeschön. Gesunder Muskelaufbau ist, glaube ich, ein Thema für sich. Da wird es nicht um Training drumherum gehen, leider Gottes. Aber ich denke, über Drogen und Drogenkonsum, Drogenkonsum im jugendlichen Alter können wir uns mal unterhalten. Und das ist ja so ein bisschen eher deine Domäne als Psychiater. Ne? Wie siehst du das? Es gibt ja diesen Drogenreport, der regelmäßig rauskommt und der eigentlich ein durchmischtes Bild zeichnet. Wie siehst du das? Wo stehen wir?
Ja, ich habe dafür auch ein bisschen schon mal recherchiert und mir den angeschaut. Und was ich wusste, ist, dass der Drogenkonsum, also der Konsum psychotropher Substanzen, zugenommen hat. Also extrem, also auf dem Höchststand ist im Grunde genommen.
Zählt da das von uns so geliebte Marihuana mit rein? Also von dir, von mir nicht so.
Also Marihuana ist damit reingerechnet, aber trotzdem hat der Konsum von Opiaten auch zugenommen. Das hätte ich auch nicht gedacht. Kokain einerseits ist ja kein Opiat, aber Opiate an sich hat auch zugenommen. Das finde ich schon erstaunlich.
Weltweit, ne?
Ja.
Oder deutschlandweit?
Weltweit habe ich gelesen. Und vor allen Dingen ein Fun Fact am Rande in diesem Zusammenhang, was, glaube ich, so funny ist, aber zumindest für die zurückbleiben, ist es zumindest dankbar und hilfreich. Die Statistik hat sich verbessert, was den die Organspende in Amerika betrifft. Denn es gibt viel mehr Opioid-Tote dort als noch vor Jahren. Und dadurch ist natürlich die Häufigkeit der zur Verfügung stehenden Organe zur Organspende extrem gestiegen. Also das hat man wäre sarkastisch, wenn man sagt, einen positiven Effekt, aber...
Ja, ich glaube auch, die Wortwahl Fun Fact ist etwas schwierig gewählt.
Aber es ist eine statistische... Eine statistische
Auswertung?
Auffälligkeit. Und das ist mir aufgefallen.
Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen, zu diesem erhöhten weltweiten Drogenkonsum gehört ja sicherlich auch dieses riesige Problem, was die Amerikaner haben dazu, ne? Weil bei denen hat ja eine ganze Ärztegeneration, gab es ja noch nie wahrscheinlich im Laufe der Medizingeschichte, dass eine ganze Ärztegeneration, eine ganze Menschengeneration mehr oder weniger unter Drogen gesetzt hat, ne? Die Amerikaner, wenn du so 90er, 2000er Jahre, Zahnärzte, Ärzte bei Schmerzen, gab es da kein Ibuprofen oder Paracetamol. Da wurde sofort mit Opioiden da reingeknallt. Und da muss man sich schon fragen, es gibt ja auch hier in Deutschland immer noch sehr Amerika-gläubige Ärzte, aber ich sehe mittlerweile viele Dinge, die aus Amerika kommen, auch Studienergebnisse, zumindest mit deutlichem Abstand und einer gewissen Kritik, weil die Amerikaner, es ist nicht das geheiligte Medizinwesen und es ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss, ganz im Gegenteil. Die Amerikaner haben jahrelang unglaublich großen Mist gebaut, ne?
Ja, vielleicht sollten wir ein bisschen was erzählen, wieso man darauf kommt, als Arzt so starke Schmerzmittel zu geben. Normalerweise ist es doch so, dass man das abgestuft macht, wenn man eben Schmerzen hat. Also eine Indikation, Opioide zu geben, ist ja eine Schmerzsymptomatik. Aber man steigt eigentlich mit kleinen Dingen ein, wie Ibuprofen oder Paracetamol, geht dann über die sogenannten Opioid-ähnlichen Medikamente rein.
Oder schwache Opioide, ne? Tilidin oder Tramal ist auch sehr bekannt.
Genau. Und wer das mal genommen hat, der weiß, wie stark die schon sind, nicht? Also ich hatte mal die Gelegenheit, Tramal zu nehmen, aufgrund von starken Schmerzen. Und das war echt schräg, ja, weil die Nebenwirkungen so erheblich waren.
Wobei Tramal eigentlich kein modernes Medikament mehr ist. Also ich kenne wenige Ärzte, die noch Tramal verordnen. Das ist eher so, das ist eher, ich denke manchmal, wenn ich mir die Verordnungen gerade schmerzmitteltechnisch anschaue, spiele ich immer das klar, das ist ein lustiges Spiel, wie alt ist der Arzt? Weil ich mir manchmal, genau. Ne, wenn du so siehst, da hat jemand Rückenschmerzen und irgendjemand hat Tramal verordnet, da kannst du eigentlich sicher gehen, dass das eher einer älteren Generation angehört. Das ist, macht man jetzt eigentlich nicht mehr so in dieser Form heutzutage. Ne? Und, aber warum sind die Amerikaner so, warum ignorieren die eigentlich die Vorgaben, die es da weltweit gibt mit diesem sogenannten WHO-Stufenschema und setzen ihre Patienten alle unter Drogen? Das ist natürlich eine pauschale Aussage, ist mir schon klar, aber in diesem Kontext jetzt mal doch nicht ganz falsch.
Ja, ja. Ich weiß es nicht. Also vielleicht sind sie günstiger oder erreichbar. Meistens entsteht ja Fehlverhalten, wenn Dinge leichter erreichbar sind und die Gelegenheit da ist.
Gelegenheit weißt macht du? Süchtig?
Gelegenheit macht süchtig. Bei uns ist es ja so geregelt, dass wir auf einem sogenannten Betäubungsmittelregister landen, die Ärzte, die Betäubungsmittel verschreiben. Da sitze ich zum Beispiel nicht drauf. Also ich habe keine Betäubungsmittel, die ich verschreiben kann.
Ich schon.
Bewusst. Ja.
Na, ich muss.
Bewusst, weil ich ja in einer, du musst ja auch, genau. Aber ich bin jetzt in einer kleinen Praxis für Psychotherapie und wenn meine Klienten wüssten, dass ich Betäubungsmittelrezepte in der Praxis habe, ich glaube, dann wäre die auch mal aufgebrochen. Also es fördert natürlich auch eine gewisse kriminelle Energie oder eine gewisse verleitet zum
Ja gut, aber da hast du ja keine Chance. Ne? Die Betäubungsmittel sind ja in einem, da gibt es ja starke Richtlinien. Also du darfst, darfst du schon, aber zum Beispiel, ich kenne keinen Arzt, der sie zu Hause aufbewahrt. Dann muss das in einem Safe sein. Der Safe muss am Boden festgeschraubt sein. Also da hast du keine Chance, dran zu kommen. Selbst wenn du die Praxis ausraubst, kommst du nicht ran. Der Safe ist das Letzte, was steht. Also
Da
gibt es so strenge Vorgaben. Keine Chance.
Ja, genau. Die Vorgaben sind sehr streng. Aber trotzdem züchtet man sich auch manchmal oder erzieht sich, positiv formuliert, ein gewisses Klientel. Und das ist nicht immer unproblematisch. Ne?
Ja, hast du denn Erfahrung damit? Ist in Amerika die Verschreibungspraxis von stärkeren Opioiden einfacher als in Deutschland?
Ich meine ja, aber das ist jetzt tatsächlich nur eine Meinung. Ich habe da keine Fakten drüber. In Deutschland ist es stark reglementiert, wie du sagst.
Ja, absolut,
und,
ja.
Und das macht Sinn.
So, Pablo ist vom Winde verweht. Pablo?
Ziemlich.
Pablo, man merkt, bitte? Dass wir, man hat gerade gemerkt, dass wir den DocPod heute, dass du den DocPod heute aus Österreich machst, was auch ja irgendwie positiv ist, weil selbst im Urlaub macht Pablo DocPod. Trotzdem hat man dich jetzt gerade ungefähr eine halbe Minute nicht verstanden.
Ah, das ist ja doof.
Das ist ja doof. Das musst du jetzt nochmal erzählen.
Das ist doof. Ja. Ich meine, dass die Bereitschaft, Opiate zu geben unter den Ärzten auch in Deutschland relativ sag mal hoch ist, weil wir wollen ja auch unsere Patienten schmerzfrei halten. Das heißt, das oberste Ziel ist auch bei Patienten mit Schmerzen, diese gut zu behandeln.
Ja, aber doch nicht bei, keine Ahnung, bei einer Zahnarztbehandlung, also bei aller Liebe. Also ich würde es ganz anders sehen. Also ich würde dir da völlig widersprechen. Ich glaube, dass die Bereitschaft in Deutschland aufgrund der strengen Reglementierungen und auch aufgrund der des Gesundheitsamts, was da deutlich drauf schaut, mit Recht, nicht besonders hoch ist. Also ich glaube, dass die Ärzte prinzipiell schon eher zu nicht verschreibungsmittelpflichtigen Rezepten greifen, weil allein das Ausfüllen eines Betäubungsmittelrezeptes so viele Fallstricke mit sich bringt, dass man da ganz, ganz, ganz schnell große Probleme bekommt. Also ich würde dir da total widersprechen und würde sagen, also in Deutschland wird das wirklich restriktiv gehandhabt, was gut ist, ja, weil unsere Leute haben trotzdem nicht mehr Schmerzen.
Ja. Nee, ich meine, ich spreche auch jetzt von den Patienten, die das auch brauchen. Also da ist schon klar, dass der niederschwellige Einstieg hat eine ist eher schwierig in Deutschland, aber wenn es Patienten gibt, die Schmerzen haben, dann glaube ich, ist es schon so, dass das gerne rasch mit Glidinen eingestiegen wird und wenn es nicht anders geht, auch im Rahmen einer palliativmedizinischen Behandlung, auch was auch gut ist, mit Opiaten sofort gearbeitet wird.
Ja gut, in der Palliativmedizin ist es wieder eine andere Sache, aber ich denke, wenn es um das Thema Sucht geht, kann man die Palliativmedizin da schon so ein bisschen rausnehmen, weil Sucht erfordert ja eine gewisse Lebenserwartung, was die Palliativmedizin ja von sich aus natürlich ja ausschließt. Jetzt ist die Frage, wie
und das finde ich, konsumieren, ne?
Das finde ich ganz, ganz interessant und auch von deiner Warte wichtig. Wie rutscht man denn in so eine Sucht rein? Was sind denn auch für Menschen, die uns jetzt zuhören und die vielleicht aufgrund von Rückenbeschwerden oder anderen Beschwerden Betäubungsmittel nehmen müssen? Was sind denn so die, die ersten Anzeichen dafür, dass jemand süchtig wird?
Es muss ja erstmal in die Situation kommen, so ein Medikament zu bekommen.
Ja, ja, das setzt man jetzt mal, das setzen wir jetzt mal voraus, ja?
Das heißt, ich brauche irgendwo einen Arzt, der das verschreibt.
Das jetzt also mal vorausgesetzt. Wie merkt denn der Patient, dass er süchtig wird?
Es gibt ja Suchtkriterien, also Suchtverhalten und Suchtsymptome, die der Patient entwickelt. Ein paar davon. Also das eine wäre, dass die Dosis des Medikaments muss gesteigert werden und muss auch regelmäßig eingenommen werden. Das wäre also ein Kriterium. Das heißt, wenn er das Medikament nicht regelmäßig einnimmt, entwickelt der Patient Entzugserscheinungen.
Das also nicht Schmerzen, da geht es nicht darum, weil ich meine, logischerweise muss das Medikament, wenn jemand Schmerzen hat, regelmäßig eingenommen werden, weil er hat ja Schmerzen. Aber davon reden wir nicht.
Ja, na gut, er wird wahrscheinlich beides haben. Es kann durchaus sein, dass er Schmerzen hat. Andererseits entwickelt er dennoch Entzugserscheinungen. Ja, das ist ja manchmal, hat man ja doch beides. Und die Dosissteigerung führt dann dazu, dass die Schmerzen längst weg sind oder gut behandelt sind, aber dennoch hat der Körper so eine Art Suchtdruck, also ein Verlangen, ein körperliches oder eben ein psychisches Verlangen nach diesem Medikament. Bei Opiaten ist es eher ein körperliches Verlangen, weil Opiatentzug ist relativ unangenehm, wie so Grippesymptome. Und
Turkey, ne?
Das will der die Dinge nutzt, natürlich nicht haben.
Und das ist ganz interessant. Ich habe viele solche, Entschuldigung, ich habe viele solche Patienten auch im Bereitschaftsdienst, die auch schon von relativ schwachen Schmerzmitteln, wie zum Beispiel dieses Tramal, von dem wir gesprochen haben, von dem ich überhaupt kein Fan bin, süchtig sind. Und das ist für die eine riesen Problem. Und ich habe das Gefühl, dass wir da in Deutschland ziemlich starke Probleme haben mit der mit dem Management, weil die Suchtpatienten, die ich kenne, da ist es ganz schwer, die anzubinden. Ja? Also das ist irgendwie, von meinem Gefühl her, stehen die so ein bisschen auf verlorenem Posten.
Ja, es sind das oft ganz, ja, so wie soll ich sagen, so Verläufe, die so dahin stolpern. Also die kriegen das Medikament über den Hausarzt, brauchen es auch eine Zeit lang, dann brauchen sie es wahrscheinlich nicht mehr, bekommen es aber dennoch weiterhin, weil sie vielleicht jetzt zu Unrecht, sage ich mal, es trotzdem noch einfordern. Ja, aber
ja,
eigentlich nicht
bereuen. Naja, und
Und dann gibt es im psychiatrischen Bereich, wo ich so unterwegs bin, gerade auch in, da ist man ein bisschen überraschend. Also es gibt auch viele ältere Patienten, die jetzt, sag ich mal, 60, 70 Jahre alt sind und Osteoporose haben oder andere chronische Erkrankungen und sie das auch nehmen, diese Opiate. Und wo ich mir nicht sicher bin, ob sie sie wirklich bräuchten, also wo kann sie die subjektive Schmerzwahrnehmung schwer einzuschätzen ist durch den Behandler und der Behandler wird dann eher das Opiat weitergeben, als einen Entzug durchzuführen.
Ja, ist die Frage, ne, ob man ältere Menschen, die eine offensichtlich schmerzhafte Erkrankung haben, wirklich, ob man die wirklich noch in den Entzug packen muss. Pablo, das ist ein super spannendes Thema und ich habe so das Gefühl, dass wir uns da nächste Woche nochmal drüber unterhalten sollten, weil unsere Zeit ist schon wieder um. Und ich denke, jeder, der aufmerksam zugehört hat, merkt, das war heute ein Dogpod, der nicht ganz in der Studioatmosphäre stattfand, in der er normalerweise stattfindet, denn eigentlich ist Pablo im Urlaub. Und für den leichten Qualitätsverlust entschuldigen wir uns natürlich. Vielleicht kann man ja nächste Woche noch mal so ein bisschen intensiver über das Thema sprechen. Wie ihr merkt, sprechen wir gerne über Themen, die ihr uns vorschlagt. Schreibt uns doch auf Instagram, der Dogpod. Abonniert gerne unseren YouTube-Kanal. Da geben wir uns immer relativ viel Mühe. Und wir freuen uns auf jeden Fall, euch nächste Woche wieder zu hören. Bis dahin sagen wir, bleibt gesund.
Und gebt Acht auf euch um.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.